Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, ich begrüße Sie. Der Wunderbaum trägt seinen Namen, weil er besonders schnell wächst und eigentlich genießt er große Wertschätzung bei Hobbygärtnern. Dabei kann der Rizinus, wie die Tropenpflanze auch genannt wird, tödlich sein. Denn in ihren Kapselfrüchten sitzen hochgiftige Samen und das macht sie auch für Terroristen attraktiv. In Köln nahmen Spezialeinsatzkräfte der Polizei vergangene Woche einen Mann fest, der sich im Internet die todbringenden Samen besorgt hatte, daraus offenbar eine Biowaffe herstellen und einen Terroranschlag verüben wollte, der, wie jetzt bekannt wurde, noch weit verheerendere Folgen gehabt hätte als bislang angenommen. Gudrun Engel.
Spezialeinsatzkräfte in Köln-Korweiler, Polizei, Feuerwehr, Spezialisten des Robert-Koch-Instituts in Schutzanzügen auf der Suche nach Rizin. Nach dem Zugriff in der vergangenen Woche hat sich der Verdacht bestätigt. Der festgenommene Tunesier hatte in seiner Wohnung in diesem Hochhaus ein Giftlabor, plante offenbar eine Biobombe.
Ich glaube, man muss sich in Zukunft darauf einstellen, dass der IS nach einer langen Phase, wo er auf vergleichsweise einfache Tatmittel gesetzt hat, Messer, Axt, Lastwagen, jetzt möglicherweise versucht, mit komplizierteren Plots auch wiederum Aufmerksamkeit zu erregen und Schrecken zu verbreiten.
Der entscheidende Hinweis kam vom amerikanischen Geheimdienst CIA. Der war auf den 29-Jährigen aufmerksam geworden, als der im Internet mehrfach tausende Rizinus-Samenkapseln und eine elektrische Kaffeemühle bestellte. In Deutschland stehen botanische Stoffe wie Rizinus bislang nicht auf der Liste der gefährlichen Gegenstände, deren Handel engmaschig überwacht wird. Allerdings, mit dem nötigen Know-how kann man aus dem bohnenähnlichen Samen des sogenannten Wunderbaums das hochtoxische Rizin gewinnen. Schon kleine Mengen können tödlich sein. 2003 gab es in London einen Rizinfund bei algerischen Terroristen aus der islamistischen Szene. Der sogenannte Islamische Staat fordert seine Anhänger schon länger auf, das pflanzliche Gift einzusetzen. 2016 wurde es mehrfach im Irak nachgewiesen.
Rizin ist das toxischste Pflanzengift, das wir kennen. Das ist etwa 1000-mal giftiger als zum Beispiel Blausäure. Und daher hat es natürlich eine sehr hohe Giftigkeit. Und diese Rizinbohnen, die sind eben auch leider relativ gut verfügbar.
Der festgenommene Tunesier lebt seit 2016 mit seiner deutschen Frau und den gemeinsamen Kindern in Köln. Er soll damit geprahlt haben, IS-Kämpfer zu sein. Die Anschlagsvorbereitungen waren laut Verfassungsschutz weitgehend abgeschlossen. Welches Ziel der 29-Jährige in Deutschland möglicherweise treffen wollte, ist noch unklar. Nach eigenen Angaben sind die Behörden für den Ernstfall aber vorbereitet.
Wir befassen uns mit dieser Thematik schon längere Zeit, statten beispielsweise auch die Feuerwehren in den Ländern mit entsprechender Technik, Messtechnik aus. Wir haben 330 Erkundungskraftwagen gerade in den letzten Jahren noch ergänzend hinsichtlich dieser biologischen Gefahren ausgestattet. Wir haben an bestimmten Standorten 8 an der Zahl in der gesamten Republik besondere Einheiten, die jetzt auch in Korweiler zum Einsatz gekommen sind.
Obwohl die Behörden sich gewappnet sehen, bleibt die Verunsicherung. Es gibt offenbar eine neue Gefahrenlage.
Und in Karlsruhe begrüße ich den Generalbundesanwalt Peter Frank. Guten Abend, Herr Frank.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Der Bau einer Bombe mit einem Giftstoff, der unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt. Wie konkret, wie vorangeschritten war diese nun abgewendete Bedrohung?
Wir haben bei den Beschuldigten 84,3 Milligramm Rizin gefunden. Wir haben daneben 3150 Rizinusbohnen sicherstellen können. Dazu auch 250 Metallkugeln und diverse Utensilien, die für den Bau eines Sprengsatzes geeignet gewesen wären. Wir haben aber keine funktionstüchtige, fertiggestellte oder in einem Endstadium sich befundene Sprengsatz oder Bombe gesichert.
Aber das wäre dann auch tatsächlich in einem weiten Umfeld gefährlich geworden, wenn es zu einer Bombe gekommen wäre?
Wenn Rizin über die Atemluft in kleinen Dosen bereits versprüht wird oder beziehungsweise verbreitet wird, in kleinen Dosen aufgenommen wird, dann kann dies tödlich sein. Und zwar auch für eine größere Anzahl von Menschen.
Jetzt kann Rizin leicht aber besorgt werden. Wie kann man denn so einer Gefahr dann begegnen? Über ein Verbot bestimmter Stoffe etwa?
Das sind Überlegungen, die derzeit bei den Innenbehörden angestellt werden.
Jetzt ist zum wiederholten Male der Fall gewesen, dass uns ausländische Geheimdienste geholfen haben, um einem Täter auf die Spur zu kommen. Speziell die US-Geheimdienste. Ist das nicht auch ein Armutszeugnis für deutsche Sicherheitsbehörden?
Der Fall der Festnahme des Beschuldigten letzte Woche war und ist ein Erfolg der Zusammenarbeit von Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden auf nationaler Ebene wie auch auf internationaler Ebene. Unseren Ermittlungen vorausgingen jedoch länger dauernde Ermittlungen und Beobachtungen durch das Bundesamt für Verfassungsschutz und damit eine deutsche Behörde.
Haben andere Dienste da etwa mehr Möglichkeiten, einen Täter, der hier in Deutschland aktiv ist, herauszufiltern?
Terroristen arbeiten heutzutage grenzüberschreitend. Sie sind grenzüberschreitend im Kontakt mit anderen Mitgliedern oder mit Sympathisanten, mit anderen Terroristen und terroristischen Gruppierungen. Deswegen muss auch die Zusammenarbeit international erfolgen. Und jeder Staat kann davon profitieren, welche Ermittlungsmethoden, Ermittlungsbefugnisse wir international zur Verfügung haben und die wir auch über andere Staaten zur Verfügung gestellt bekommen.
Es ist 2017 der Beschuldigte zweimal unterwegs gewesen. Er soll zweimal vergeblich versucht haben, über die Türkei nach Syrien einzureisen, mutmaßlich um sich der Terrormiliz IS anzuschließen. Wieso konnte er danach seine Anschlagspläne weiter verfolgen? Galt er dann nicht als Gefährder?
Wir, die deutschen Nachrichtendienste, haben den Beschuldigten insoweit auf dem Schirm gehabt und haben in einer guten Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden dann letzte Woche diesen Erfolg ermöglicht.
Das heißt, er stand aber nicht unter Beobachtung die ganze Zeit?
Für uns beginnt das Strafverfahren und begann das Strafverfahren letzte Woche. Wir haben verdichtete Erkenntnisse bekommen, was der Beschuldigte plant und eventuell auch planen könnte. Und deswegen haben wir dann letzte Woche auch einen Haftbefehl erwirkt und in Untersuchungshaft genommen.
Und welche Schlüsse ziehen Sie jetzt aus diesem Ganzen für zukünftige Fälle?
Die Gefahr, dass Anschläge auf unterschiedliche Art und Weise begangen werden können, diese Gefahr sehen die Sicherheitsbehörden und auch wir Strafverfolgungsbehörden schon seit längerer Zeit. Wir müssen uns verabschieden, dass Straftaten, terroristische Straftaten immer nach dem gleichen Muster erfolgen, sondern Terroristen sind insoweit sehr kreativ, versuchen insoweit asymmetrisch alle möglichen Szenarien auszutesten. Dazu gehört auch eine solche Bedrohung mit biologischen Kampfstoffen. Darauf müssen wir uns einstellen. Und ich denke, dass sich die Sicherheitsbehörden darauf auch eingestellt haben.
Sagt der Generalbundesanwalt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Frank.
Bitte, Herr Zambaroni. Auf Wiederhören.
Ein Gespräch, das wir vor der Sendung geführt haben. Sein Bundesland grenzt an seine Republik und gemeinsam haben sie Erfahrung darin, sich gegen den Kurs von Bundeskanzlerin Merkel zu stellen, vor allem in der Flüchtlingspolitik. Das Treffen von Bayerns Ministerpräsident Söder und Österreichs Kanzler Kurz heute in Linz stand vor dem Hintergrund der deutschen Regierungskrise unter besonderer Beobachtung. Aber der Asylstreit in der Union ist nicht der einzige Knackpunkt. Für neue Misstöne sorgt auch die gestrige Vereinbarung zwischen Merkel und Frankreichs Präsident Macron zur EU-Haushaltspolitik. Die CSU fühlt sich nicht einbezogen, doch auch da schwingt die Flüchtlingspolitik mit. Kirsten Gürschig fasst den Tag zwischen Berlin und Linz zusammen.
Duett in Linz. Markus Söder und Sebastian Kurz geben die Aufführung. Konservatives Traumpaar. Das Treffen ist lange geplant, mitten im Asylstreit der Union, aber durchaus brisant. Duo in Berlin. Angela Merkel und Horst Seehofer geben das Stück. Zweierbeziehung mit offenem Ausgang. Ausgerechnet am Weltflüchtlingstag, bei der Gedenkstunde für die Opfer von Flucht und Vertreibung, treten sie gemeinsam auf. Zunächst unerwartet sanfte Töne von ihm.
Ein Dank an Sie, verehrte Frau Bundeskanzlerin. Sie machen diesen Gedenktag zu etwas Besonderem. Und dafür danke ich.
Dann nüchterne, aber deutliche Töne von ihr an ihn. Merkel bleibt dabei.
Wie man es dreht und wendet, Migration ist eine europäische Herausforderung. Vielleicht im Augenblick unsere größte Herausforderung. Und es geht um den Zusammenhalt dieser Europäischen Union.
Seehofer bei diesem Appell äußerlich ungerührt. Denkt er vielleicht an den jungen Konservativen in Linz? Der übernimmt ab 1. Juli die Ratspräsidentschaft der EU und will das Thema Migration ganz in Seehofers Sinn angehen.
Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ist, dass wir von der Diskussion und der Streiterei in der Europäischen Union über die Zwangsverteilung mittels Quoten jetzt ein Stück weit weitergekommen sind, hin zur wirklich entscheidenden Frage, nämlich zur Frage, wie schützen wir die Außengrenzen und wie verhindern wir das Weiterwinken bis nach Mitteleuropa.
Nur so blieben Europas Binnengrenzen offen, so der österreichische Kanzler. Und der Ministerpräsident aus Bayern sekundiert, hält wenig von langen Verhandlungen innerhalb Europas, deutlich mehr etwa von Schutzzonen für Flüchtlinge in Afrika.
Ich halte die Idee von Schutzzonen in Afrika für einen der Schlüsselaufgaben, die wir haben können. Und wenn wir in Europa viel Geld für alles Mögliche zur Verfügung stellen, da wäre es wirklich sinnvoll, mit den nordafrikanischen Staaten tatsächlich dort bilaterale Verträge zu machen.
In Berlin erinnert die Kanzlerin daran, dass sie es war, die das erste bilaterale Abkommen mit angeschoben hat.
Uns hilft zum Beispiel die EU-Türkei-Vereinbarung. Und die Türkei hat immerhin über 3 Millionen Menschen aufgenommen.
Dafür zahlte und zahlt die EU viel Geld an die Türkei. Ums Geld ging es ja auch gestern. Merkel und Macron hatten sich auf die Schaffung eines Eurozonenbudgets geeinigt. Seehofer heute grantig.
Leider hat es im Vorhinein keine Abstimmung mit uns gegeben. Und deshalb darf man sich jetzt nicht wundern, dass es viele Fragen und Interpretationen gibt. Und so ist es nun mal in der Politik, wenn man einen Koalitionspartner nicht rechtzeitig beteiligt, dann muss man das nachholen.
Kommende Woche ist auch dazu ein Koalitionsausschuss geplant, gemeinsam mit der SPD. Vorher lädt aber noch der EU-Kommissionspräsident zu einem Migrationssondergipfel mehrerer Regierungschefs. Dort trifft Merkel dann Kurz. Söder ist nur im Geiste dabei.
Ohne die klare Position Bayerns würde sich Berlin nicht so schnell bewegen wie jetzt.
Und mit welchem Ergebnis von Merkels Verhandlungen wäre die CSU zufrieden? Seehofer bleibt vage.
Wenn es gut ist, dann werde ich die Kanzlerin beglückwünschen. Und wenn es nicht gut ist.
Den bayerisch-österreichischen Gleichschritt und den nicht enden wollenden Streit zwischen zwei Schwesterparteien kommentiert Michael Stempfle vom Südwestrundfunk.
Vorsicht vor der schönen heilen Welt der Söders und Seehofers. Die machen es sich zu leicht. Erstes Beispiel. Entweder die europäische Gesamtlösung oder die Zurückweisung an der Grenze. Nur was passiert eigentlich, wenn ein Flüchtling an einer der wenigen Grenzkontrollposten zurückgewiesen wird? Ganz einfach, er geht ein paar Meter weiter nach links oder nach rechts und versucht es nochmal. Zwischen Deutschland und Österreich gibt es Gott sei Lob und Dank eine grüne Grenze. Wer glaubt, er könnte Flüchtlinge zurückweisen, müsste in letzter Konsequenz die Grenze um Deutschland herum komplett abriegeln oder eine Mauer bauen. Das wollen hoffentlich noch nicht einmal die Populisten. Also, nächste Idee. Bilaterale Abkommen, zum Beispiel zwischen Deutschland und Österreich. Dann müssten die Herren Seehofer und Söder unseren Nachbarn Kurz nur davon überzeugen, die Zurückgewiesenen abzuholen und sich um sie zu kümmern. Warum gibt es so ein Abkommen nicht? Kann es sein, dass Sebastian Kurz die Zurückgewiesenen aus Deutschland gar nicht aufnehmen will? Richtig, da gibt's keine einfache Lösung. Nächster Gedankengang. Söder sagt, bilaterale Abkommen mit Ländern außerhalb Europas. Ach so, damit outet sich Söder ja fast schon als Fan von Angela Merkel. Die Kanzlerin hat doch für das EU-Türkei-Abkommen gekämpft. So ganz nebenbei, auch Spanien hat solche Rückführungsabkommen abgeschlossen, zum Beispiel mit Marokko. Es funktioniert offenbar, wenn man sich abspricht. Viele mögen Europa dafür kritisieren, dass es um Lösungen ringt. Ich nicht, denn mein Europa macht es sich nicht so einfach.
Michael Stempfle kommentierte. Eine Affäre um Unregelmäßigkeiten bei Asylbescheiden hatte das Bundesamt für Flüchtlinge und Migration, kurz BAMF, erschüttert. Die Konsequenz, ein neuer Chef nimmt morgen seine Arbeit auf. Und damit beginnen weitere Nachrichten heute mit Judith Rakers.
An der Spitze der Behörde steht künftig Hans-Eckhard Sommer, der zuletzt als Asylexperte für die bayerische Landesregierung gearbeitet hatte. Bundesinnenminister Seehofer stellte ihn heute in Berlin vor. Sommer sagte, er strebe kurze Asylverfahren an, die gleichzeitig den Qualitätsansprüchen der Gerichte genügten. Im Zuge der BAMF-Affäre war die bisherige Behördenchefin Kort von ihren Aufgaben entbunden worden. In Kanada ist Cannabis ab dem 17. Oktober legal. Das Parlament hat beschlossen, dass die Pflanze in kleinen Mengen angebaut, konsumiert und verkauft werden darf. 52 Senatoren stimmten dafür, 29 dagegen. Schon im Wahlkampf hatte Kanadas liberaler Premierminister Trudeau die Legalisierung versprochen. Kritiker bemängeln zu wenig Schutz für Kinder. An den Finanzmärkten rückt zunehmend der weiter steigende Ölpreis in den Mittelpunkt. In Wien treffen sich am Freitag die 14 Mitglieder der OPEC und 10 weitere wichtige Ölproduzenten. Es geht um die künftige Fördermenge. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die OPEC ist zerstritten, anders als 2016, als sie einig die Fördermengen kürzte. Saudi-Arabien möchte dies zurücknehmen, wieder mehr Öl fördern, ebenso Russland. Beide erhoffen sich davon mehr Einnahmen. Der Iran, der Irak und Venezuela, wo die Wirtschaft kriselt, aber sind dagegen. Vor allem der Iran, der wegen der US-Sanktionen bald weniger Öl verkaufen kann, fürchtet, dass eine Fördererhöhung den Preis drückt, den Aufschwung am Ölmarkt beendet. Dieser hat seit Beschluss der OPEC-Förderkürzung stetig angehalten. Seither hat sich Rohöl, hier die Nordseesorte Brent, um rund 50% verteuert, auf aktuell gut $75 pro Fass. Weltweit ist das Ölangebot wegen Lieferausfällen knapp. Die Nachfrage aber bleibt hoch. Dies hält den Preis oben. Wir Verbraucher spüren es am höheren Benzinpreis. Aktuell aber schaltet die Weltwirtschaft einen Gang zurück. Die Ölnachfrage könnte nachlassen. Eine Förderanhebung würde den Ölpreis dann zusätzlich drücken. Die OPEC steckt im Dilemma.
Die Börsendaten. Der DAX legte minimal zu auf 12.695 Punkte. Der Dow Jones schloss etwas schwächer bei 24.658 Punkten.
Es gehört selbst zu den ärmsten Ländern der Welt, mitten in den von Hunger und Gewalt bedrohten Krisenherden in Ostafrika. Und doch ist Äthiopien weltweit eines der Länder, die am meisten Flüchtlinge aufgenommen haben. Rund 890.000 Menschen leben derzeit in Äthiopien, die in ihrer Not vor allem aus den Nachbarländern geflüchtet sind. Aus dem Südsudan kamen etwa 421.000, aus Somalia flohen 254.000 Menschen nach Äthiopien. Aus Eritrea kamen 165.000 und aus dem Sudan rund 44.000. Derzeit herrscht in Äthiopien politisch und wirtschaftlich Aufbruchsstimmung und das spiegelt sich auch im progressiven Umgang mit den Hunderttausenden Flüchtlingen wider. Zum heutigen Weltflüchtlingstag berichtet Caroline Hoffmann.
Der karge Norden Äthiopiens, kurz vor der Grenze zu Eritrea. Von dort fliehen viele Menschen hierher, in die großen Flüchtlingscamps, mit der Hoffnung auf ein besseres Leben. Popcorn. Das gibt es hier traditionell zum Kaffee. Netzanet betreibt im Flüchtlingslager Mai Aini ein kleines Café, um etwas Geld zu verdienen. Sie kam vor 2 Jahren hierher. Es war schwierig, Eritrea zu verlassen und die Grenze zu überqueren. Aber ich bin geflohen, weil es keine Freiheit gab und keine Demokratie. Netzanet ließ ihren Mann in Eritrea zurück und floh mit ihren 2 Kindern. Im Camp nahm sie 5 weitere bei sich auf. Das Leben ist sehr einfach, doch sie ist froh, in Sicherheit zu sein. Ich sorge mich um die Gesundheit meiner Kinder, aber wenigstens leben wir hier in Frieden. Noch gibt es die Camps, doch die äthiopische Regierung will sie irgendwann auflösen. Sie arbeiten daran, die Situation der Menschen zu verbessern. Beim Lager soll ein Industriepark entstehen, mit Arbeitsplätzen für Einheimische und Flüchtlinge, mitten in der kargen Landschaft, wohl auch mit EU-Geldern. Noch ist davon nichts zu sehen. Mehr Rechte für die vielen Flüchtlinge im Land. Im vergangenen Jahr hat Äthiopien mit ihrer Registrierung begonnen. Verheiratete bekommen Ehebescheinigung, Neugeborene eine Geburtsurkunde. Addis Abeba, die Hauptstadt. Auch hier leben viele Flüchtlinge. Was denken die Äthiopier auf der Straße über sie? Ich habe keine Probleme mit ihnen. Helfen ist menschlich. In der äthiopischen Kultur ist es üblich, Menschen willkommen zu heißen. Ich glaube nicht, dass die Flüchtlinge es in Äthiopien schwer haben werden. Um Flüchtlinge bei ihrem Leben in der Hauptstadt zu unterstützen, haben die Jesuiten ein Zentrum eröffnet. Sie bieten Kurse an und Ablenkung beim Sport. Der Eritreer Atakelti Mehari kam vor 11 Jahren hierher. Im Zentrum hilft er als Hausmeister gegen eine Art Taschengeld. Selbst wenn ich nach Europa wollte, die Reise ist zu gefährlich und es ist besser hier. In Äthiopien ist es sicherer und ich kann mich versorgen. Er hofft, dass Äthiopien den versprochenen Schritt weitergeht und Flüchtlingen grundsätzlich erlaubt, arbeiten zu gehen. Ein Vorschlag dafür liegt schon beim Parlament. Es ist ein sehr fortschrittliches Flüchtlingsgesetz. Wir hoffen, dass es schnell vom Parlament ratifiziert wird, damit Flüchtlinge leicht Jobs bekommen können. Die Flüchtlinge im Jesuitenzentrum hoffen, dass sie dann einen weiteren Schritt in eine bessere Zukunft machen können.
Einen unerwarteten Schritt machte US-Präsident Trump heute. Die Trennung von Flüchtlingsfamilien an der mexikanischen Grenze hatte ja in vielen Teilen der Welt Entsetzen ausgelöst. Jetzt eine Kehrtwende. Noch einmal Nachrichten mit Judith Rakers.
US-Präsident Trump hat ein Dekret unterschrieben, das die Familientrennungen an der Grenze zu Mexiko beendet. Es soll später von einem neuen Gesetz abgelöst werden. Die Null-Toleranz-Politik werde aber fortgesetzt, so Trump.
Eltern und Kinder, die illegal in die USA einreisen, sollen nicht mehr auseinandergerissen werden. US-Präsident Trump unterzeichnete heute einen Erlass und beendete damit die von seiner Regierung selbst begonnene Familientrennung. Durch die Anfang Mai verschärfte Praxis waren mehr als 2300 Kinder von ihren Eltern getrennt worden. Wir halten die Familien zusammen, das löst dieses Problem. Gleichzeitig behalten wir aber einen sehr starken Grenzschutz. Die Null-Toleranz-Politik bleibt bestehen. Nach wie vor sollen alle illegalen Einwanderer strafrechtlich verfolgt, Familien jetzt aber gemeinsam in Gewahrsam genommen werden. Gerichte sind angewiesen, die Fälle beschleunigt zu bearbeiten. Mit der Entscheidung reagiert der Präsident auf landesweite Proteste. Den Erlass will Trump aber nur als eine vorübergehende Regelung verstanden wissen, die durch ein neues Einwanderungsgesetz ersetzt werden soll. Morgen stehen im Kongress 2 konkurrierende Gesetzesentwürfe zur Abstimmung.
Nach dem Rückzug der USA aus dem UN-Menschenrechtsrat wird weltweit Kritik laut. Einzig Israel lobte den Schritt. Außenminister Pompeo und die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen hatten den Austritt mit einer angeblich anti-israelischen Haltung und mangelndem Reformwillen des Gremiums begründet. Der Rat überwacht die Einhaltung der Menschenrechte in den Mitgliedstaaten. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat Portugal mit 1:0 gegen Marokko gewonnen. Das Tor des Spiels erzielte Cristiano Ronaldo bereits in der 4. Minute. Sein Team kann mit nun 4 Punkten den Einzug ins Achtelfinale aus eigener Kraft klarmachen. Nach der 2. Niederlage scheidet Marokko als erste Mannschaft bei der WM aus. Im 2. Spiel der Gruppe B traf Spanien am Abend auf den Iran. Die Spanier gewannen mit 1:0.
Harte Kost. Leidenschaftliche Iraner haben mit allen Mitteln verteidigt und den Spaniern das Toreschießen schwer gemacht. Das war wirklich ein hartes Stück Arbeit gegen einen starken Gegner, aber wir wussten, was da auf uns zukommen würde. Nach ereignisloser erster Hälfte erhöhten die Spanier in Weiß das Tempo. Iniesta, Costa, 1:0. Das dritte Turniertor von Diego Costa nach 54 Minuten, glücklich in der Entstehung, weil er angeschossen wurde. Viele Vuvuzelas der Iran-Fans im Stadion sorgten für eine eintönige Atmosphäre, die dann durch den Torschrei unterbrochen wurde. 62. Minute, alle Iraner in Ekstase, aber nicht lange. Denn der Treffer wird per Videobeweis annulliert, da eine Abseitsstellung vorlag. Auch wenn es die Fans nicht wahrhaben wollten. Und so macht Spanien durch den 1:0-Erfolg einen großen Schritt Richtung Achtelfinale.
Uruguay hat sich vorzeitig für das WM-Achtelfinale qualifiziert mit einem 1:0 über Saudi-Arabien. Die Südamerikaner stehen mit 6 Punkten genau wie Russland sicher in der K.O.-Runde, obwohl noch ein Gruppenspiel aussteht. Saudi-Arabien und Ägypten sind ausgeschieden.
Das Spiel mit den bunten Blasen. Es war schon im späten Mittelalter ein beliebter Zeitvertreib und ist seit jeher von keinem Kindergeburtstag wegzudenken. Kurzlebig, bunt schillernd und fragil kommen die Seifenblasen, so wie wir sie kennen, aus einem knallbunten Röhrchen mit rotem Deckel und dem gelben Bären vorne drauf. Das Kennzeichen von Pustefix. Vor 70 Jahren stieß der Gründer, der gelernte Chemiker Rolf Hein, auf eine besonders geeignete Rezeptur. Eher zufällig. Er stellte nach dem Zweiten Weltkrieg Waschmittel her, um es gegen Lebensmittel zu tauschen. Eine Rezeptur für die perfekten Seifenblasen. Christine Becker mit einer Hommage an seifige Vergänglichkeit.
Es ist ein Wunder aus Luft. Geboren im Moment und immer auf der Flucht. Ein schillerndes Nichts.
Schön, oder?
Wenn man so eine große hinbekommt, ist doch toll.
Sehen, ich kann gar nicht mehr aufhören. Ne?
Wie ein Rausch, der vorbeizieht und um sich selbst kreist. Die richtige Technik, ein Geheimnis, aber nur ein kleines.
Ich tue einfach dadurch pusten durch das Loch.
Nicht ruckartig, sondern langsam hinziehen.
Toll, mach weiter.
Die Seifenblase ist eine Kunst und auch eine Wissenschaft. Im Weltall übrigens länger haltbar als auf der Erde.
Und das Erstaunliche ist, sie platzt nicht. Man kann diese Sicherheitsnadel direkt in die Seifenblase stecken, ohne dass was passiert.
Es muss ja auch nicht immer was passieren. Es muss nur immer gut aussehen. Und doch ist auch die Schönheit vergänglich wie eine Seifenblase. Ein Hauch, ein Augenblick. Ganz schnell ist es vorbei.
Nicht schlimm. Es gefällt mir so, weil es macht so riesen Spaß, sie kaputt zu machen.
So verschwinden sie wie ein Traum. Doch wenn eine Seifenblase zerplatzt, bleibt die Zuversicht.
Dann mache ich einfach die nächste und hoffe, dass sie wieder so schön wird.
Diese Formen aus Wasser und aus Seife. Ganz einfach und doch kaum zu greifen.
Und es sollte auch nicht regnen, damit die Seifenblasen nicht sofort zerplatzen. Wo also bestes Pustewetter herrscht, das weiß Claudia Kleinert.
Ingo, das wird morgen vor allem im Süden am Vormittag der Fall sein und dann im Westen. Da gibt's am wenigsten Regen. Ansonsten muss man leider davon weiter träumen. Denn es kommt eine Kaltfront mit deutlich kühlerer Luft und das genau zum Sommeranfang. Den gibt's nämlich morgen um 12.07 Uhr. Offiziell laut Kalender beginnt dann der Sommer. Aber wir hatten schon reichlich Sommer. Hamburg beispielsweise hatte schon ordentlich Sommertage. Die gelten ja ab 25,0 Grad. In diesem Jahr waren es bisher schon 28. Eigentlich dürften wir das ganze Jahr über nur mit 23 Tagen rechnen, also Mai, Juni, Juli, August. Juli, August hatten wir noch gar nicht, das heißt, wir sind jetzt schon ganz weit vorne dran und der Juli hat noch nicht mal angefangen. Morgen aber gibt's einen Dämpfer, da kommt diese Kaltfront, die bringt in der Nacht schon von Nordwesten her dichtere Wolkenfelder, dann auch leichten Regen, im Süden ist es oft sternenklar. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte von meist 18 bis 11 Grad. Schon mal an diese Frühwerte gewöhnen, das werden nämlich die Höchsttemperaturen am Wochenende sein. Morgen Vormittag dazu im Süden viel Sonne. Von Rügen bis nach Nordrhein-Westfalen dichte Wolken, da liegt dann die Front, es regnet ab und zu. Dahinter folgen noch einzelne Schauer. Und dann kommt das Ganze nach Süden und Südosten voran. Dort wird's noch mal warm, deswegen auch dort dann die Gefahr von zum Teil sehr kräftigen Schauern und Gewittern, insbesondere am Alpenrand, auch von der Lausitz rauf bis nach Rügen kann's mal ein paar kräftigere Schauer geben. Einzelne Gewitter sind dabei. Und im Westen kommt dann schon immer mal wieder die Sonne raus, da ist es auch überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen dann hinter der Front nur noch auf 13 bis maximal 19 Grad. Im Süden und Osten werden es noch mal bis zu 30 Grad. Was man überall merken wird, ist der kräftige Wind, vor allem nach Norden hin. Direkt an der Front kann es mal stürmische Böen geben, an der Nordsee und auf den Bergen, also Harz zum Beispiel, auch Sturmböen. Windig bleibt es vor allem im Nordwesten und Freitag dann im Süden meist trocken, sonst ab und zu Schauer. Samstag gibt es die dann im Norden und Osten und es wird deutlich kühler.
Claudia Kleiner, vielen Dank für diese Aussichten. Und das war's von uns. Jetzt diskutiert hier im Ersten Sandra Maischberger mit ihren Gästen das Thema Merkel gegen Seehofer. Endspiel für die Kanzlerin. Um 1 Uhr meldet sich Anna Planken mit dem Nachtmagazin und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.